Herzlich willkommen zur Jugendstunde. Das Thema ist heute koscher Kleidung. Wir wollen uns Gedanken machen, was ist angemessene Kleidung und was ist nicht angemessene Kleidung. Und die Bibel schweigt nicht zu diesem Thema. Es gibt eine ganze Liste von dem, was man tragen darf und was man nicht tragen darf. Wusstet ihr das? Ich auch nicht. Die gibt es tatsächlich nicht. Aber nichtsdestotrotz spricht die Bibel viel zu diesem Thema. Und es ist noch besser als eine Liste. Stellt euch vor, Paulus würde uns vorschreiben, welche Kleidung man tragen dürfte und würde uns fragen, wo sollen wir die denn herbekommen? Wo sollen wir eine griechische Robe, wie heißen diese Dinger? Diese langfließenden Dinger. Ne? Gewand? Ja, die ist ein Gewand, aber die haben ja so ein bisschen Namen. Die Tunika, wo sollen wir die herbekommen? Und dann würden wir verzweifelt sein und alle leben in Sünde, weil sie keine Tunika tragen. Also, wir dürfen froh darüber sein, dass die Bibel uns keine detaillierte Liste gibt. Aber trotzdem spricht sie sehr klar zu diesem Thema. Und ich möchte mit euch durch dieses Thema heute durchgehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch zwischendurch meldet und sagt, hey, kannst du kurz da das erläutern? Da bin ich nicht überzeugt, dass du was sagst, wirklich eine Bibelstelle steht. Ich will hier nicht einfach nur eine Rede halten und am Ende fertig sein mit meinem ganzen Skript. Und ihr sagt so, nee, das war gar nicht überzeugend. Also dann habe ich vergeblich hier geredet und dann habt ihr mich vergeblich reden lassen und wenn ihr ständig im Kopf seid, nee, das stimmt doch nicht. Also ich würde mich freuen, wenn ihr sagt, nee, das stimmt doch gar nicht. Das sind, was Freunde machen. Wenn jemand Quatsch redet, sagt der andere, das stimmt nicht. Okay? Also wenn ihr mir nicht folgen könnt, sagt es bitte gerne. Ich habe keine Agenda, dass ich heute alles durchgehen will, was ich mir aufgeschrieben habe. Und dennoch würde ich mich freuen, wenn wir heute einige Sachen lernen. Ich habe nämlich in der Vorbereitung auch einiges dazu gelernt. Eigentlich wollten wir heute mit dem Nashville-Bekenntnis weitermachen, aber da die Teen ja auch eingeladen ist, freundlicherweise herzlich willkommen, die Teens. Morgen findet die Teen-Lehre nicht statt, deswegen seid ihr auch dabei. Deswegen habe ich überlegt, dass wir dieses Thema heute machen. Thema Keuschheit. Das Wort keusch ist natürlich für die, die in christlichen Kreisen aufgewachsen sind, absolut verständlich. Für die, die nicht in christlichen Kreisen aufgewachsen sind, keusch, was hat das mit Kleidung zu tun? Heute wollen wir darüber reden, wie kleiden wir uns? Was darf man anziehen, was darf man nicht anziehen? Was ist zu viel Nacktheit, wie, wo und warum? Das ist das Thema. Was denkt ihr, was sind so die Herausforderungen, über das Thema zu reden? Für euch persönlich, in einer Predigt? Was macht das Ganze schwieriger, so über das Thema Kleidung zu reden in der heutigen Gesellschaft? Ja? Du hast mir nichts vorzuschreiben, genau. Das wäre so, nein, welche Autorität hast du denn? Was hast du denn mir zu sagen? Ja? Ja? Von der Frauenseite so, oh, der eine sagt, ich darf das, der andere sagt, ich darf das nicht, der eine sagt 3 cm, der andere sagt 4 cm. Was ist denn jetzt nun? Okay, ja? Was noch? Was sind so die Schwierigkeiten?
Auch die Augen verdecken.
Was?
Auch die Augen verdecken.
Die Augen verdecken? Ach so, Burka und so. Wie heißt denn das? Darf ich einen Spoiler schon geben? Das ist nicht das Ziel von dem Thema heute, dass ihr alle eine Burka anzieht, okay? Okay.
Die Gesellschaft und Einfluss, also das macht es schwierig, das alles zu machen, deshalb ist es normal, es zu machen.
Mhm. Ja. Der Einfluss der Gesellschaft um uns herum, Sachen werden normal, die vielleicht nicht normal sind. Okay, was noch? Übrigens, das Ziel von dem, was ich gerade mache, ist, dass eure Gedanken auch so ein bisschen anfangen, sich zu bewegen. Ich habe kein Ziel, ich brauche keine Antwort auf eine ganz bestimmte Frage. Mein Ziel ist nur, dass ihr anfängt, darüber das Thema nachzudenken. Was sind so die Schwierigkeiten? Also einfach so ein bisschen warm werden lassen. Bevor ihr Sport macht, macht ihr ein bisschen Aufwärme, oder? Damit ihr euch nicht verletzt. Und so ist es auch das Ziel, so ein bisschen über das Thema nachzudenken. Wer hat sich verletzt? Chris? Ja, was hast du biblisch dazu zu denken?
Nee, ich war Frage nicht ganz verstanden.
Achso, na gut.
Ist ja auch Teil vom Individualismus. Also man zeigt sich ja dann damit, also
wie ja.
man als Person ist.
Mhm. Genau, das hängt auch damit zusammen, ja. Oder auch nicht, Uniform zum Beispiel. Okay. Es ist schwierig, über das Thema zu reden, aus ein paar Gründen, denen ihr gesagt habt. Und dennoch müssen wir darüber reden. Wir können jetzt keine Liste von Regeln irgendwie aufstellen, weil wir sagen, ja, ich denke aber so, du denkst so. Aber stellt euch vor, wir würden gar nicht über das Thema reden. Und es gibt gar keine Vorstellung von dem, was es bedeutet. Und wir würden einfach nur sagen, ihr müsst euch angemessen kleiden. Wenn ihr euch nicht angemessen kleidet, dann wärt ihr des Hauses verwiesen. Was würde passieren? Also ohne jetzt, dass wir nicht gesetzlich werden. Wir geben keine Regeln vor, wie das aussieht. Wir sagen nur, es gibt einen Standard, der angemessen ist. Was würde passieren? Was denkt ihr?
Mindestens so die Hälfte weniger.
Dass die Leute rausgeschmissen werden?
Ja.
Das ist also Daniels Vorstellung. Die Hälfte der Leute muss raus. Das wäre sehr subjektiv. Die Person, die das sozusagen umsetzen müsste, das würde einfach alles nach ihren subjektiven Maßstäben gehen. Und wir wissen, irgendwo gibt es eine Grenze. Also, wenn du jetzt hier ganz nackt reingehen würdest, würde ich sagen, das ist der falsche Raum für dich. Also, irgendwo gibt es eine Grenze. Die Frage ist, wo macht man Stopp? Und es gab auch Momente, wo jemand reinkommt und denkst, ja, es ist nicht angemessen. Aber wenn wir nie darüber reden, wenn wir uns nicht anschauen, was die Bibel dazu sagt, dann hat jeder so seinen eigenen Standard im Kopf. Also für mich ist das okay, für die anderen ist das, und der andere für den ist das okay. Und jeder richtet nach seinen Maßstäben, jeder urteilt nach seinen Maßstäben und jeder macht nach seinen Maßstäben. Aber wir kommen nie dahin, dass wir miteinander zurechtkommen, weil es ist ja nicht nur eine Sache, die für mich persönlich ist. Also Kleidung ist etwas, was vor allem Auswirkungen auf euch hat. Ich sehe gerade absolut nicht, was ich anhabe. Also ich sehe wirklich meine Kleidung gerade nicht. Also vor allem, weil ich noch eine Brille habe, ist, glaube ich, mein Sichtkreis hier. Aber ihr seht das. Als ich die Kleidung ausgesucht habe, habe ich mich eigentlich nicht für mich, sondern für euch gekleidet. Und das ist bei jeder Kleidung so. Man kleidet, also natürlich wählt man die aus, die Kleidung, die irgendwo angenehm ist und die nicht kratzt oder nicht zu eng ist oder wo man nicht laufen kann. Das sind all die Sachen. Aber dennoch kleiden wir uns für die Gegenüber und für den Anlass. Und deswegen ist Kleidung etwas unglaublich Soziales in dem Sinne. Kleidung ist nicht nur, ja, das ist meine Sache, persönliche Sache, ich habe angezogen, was ich will, sondern Kleidung hat Einfluss auf euch, weil das ist, wie ihr mich empfindet. Und ich habe heute einen interessanten Gedanken gelesen und es geht über, ich schreibe mal die zwei Worte auf. Ups, nee, falsches Ding. Einheit unterschiedlich oh ja ihr weißt schon Unterschiedlichkeit Unity in Diversity ist das heißt im Englischen. Das biblische Bild, das wir als Gemeinde haben, ist Einheit in Unterschiedlichkeit. Und es gibt so zwei Kulturen, gerade auf der Welt, die das eine oder das andere betonen. Der Islam, ganz viele Anhänger dazu und ganz viele Länder, die sozusagen vom Islam geprägt sind, betont die Einheit. Es gibt nur ein Allah, es gibt ein Gebot und alle müssen sich unter das eine unterordnen. Dort gibt es keinen Platz für ich, also für Unterschiedlichkeit. Alles ist vollkommen festgeschrieben. Unsere westliche Länder betonen das Unterschiedliche. Du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, wir kommen schon irgendwie zurecht miteinander. Also du gehst deinen Weg, ich gehe meinen Weg. Außer du sagst etwas darüber, dass meine Meinung falsch ist, dann weiß nicht. Oder irgendwie versuchst, das Konzept der Unterschiedlichkeit anzugreifen. Dann gibt es keine Unterschiedlichkeit mehr, sondern müssen wir Einheit haben. Aber das ist so ein bisschen so zwei Konzepte, die jetzt auf dieser Erde gerade stark verbreitet sind. Sozusagen der Postmoderne, dass du alle Wege frei sind und im Islam, dass es nur diesen einen Weg gibt. Im Christentum haben wir Einheit und Unterschiedlichkeit. Was bedeutet das? Jeder Christ hat die Verantwortung, nach bestem Gewissen das auszuleben, was in der Bibel steht. Und es gibt Themen, zu denen die Bibel nichts sagt, wo man unterschiedlicher Meinung sein darf. Römer Kapitel 14 spricht viel über dieses Thema. Und wir haben auch unterschiedliche Begabungen, Fähigkeiten, Aufgaben auf dieser Welt, sodass nicht alle Christen so, du musst das fünfmal, so wie im Islam, fünfmal dein Gebet verrichten und das ist, worum es geht. Im Christsein sind wir sehr unterschiedlich. Aber nichtsdestotrotz ist nicht die Unterschiedlichkeit, die trumpft, sondern die Einheit des Glaubens. Die Bibel ist absolut klar. Und auch wenn Daniel und ich vielleicht jetzt unterschiedlicher Meinung in einer Sache sind, sind wir absolut darin einig, dass die Bibel die Autorität ist. Und wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dann sagen wir, lassen wir die Bibel aufschlagen und schauen, was die Bibel dazu sagt. Und es kann vielleicht kein kurzes Gespräch sein, es können 20 Gespräche sein, es können Jahre des Studierens sein. Aber wir wissen, dass wir auf dasselbe Ziel hingehen, weil wir dasselbe Buch haben, denselben Gott, der zu uns gesprochen hat. Und deswegen gibt es die Möglichkeit von Einheit. Nicht nur du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, sondern wir wachsen auf Christus hin. Und das müssen wir beim Thema Kleidung auch genauso bedenken. Jeder von euch hat ganz unterschiedliche Maßstäbe und Gedanken zu diesem Thema. Prinzipien, nach denen er sich kleidet. Wir haben da ganz viel Unterschiedlichkeit und es kann auch unterschiedlich sein, wie wir uns kleiden. Aber dennoch müssen wir mal beachten, dass wir Einheit des Glaubens, das Ziel, wohin wir hingehen. Wir haben die Bibel als Grundlage, die biblischen Prinzipien. Vielleicht kann die Anwendung vielleicht auch unterschiedlich aussehen. Oder eure Überzeugung gerade unterschiedlich. Wir können niemanden dazu zwingen, etwas zu tun. Also das Christentum basiert nicht, ich zwinge dich, so, du musst das, sonst. Sondern, hi, Benny. Sorry. Gut, lass uns einsteigen. Das ist eine gute Erinnerung, dass ich hier nicht zu viel in Einleitung quatschen soll und niemand dazu hört. Ich will mit euch zuerst biblisch das Thema Scham und Nacktheit betrachten. Das ist so ein bisschen die Grundlage für Kleidung. Scham und Nacktheit. Das Wort Scham, wenn ihr das Wort hört, ist das heute etwas Positives oder etwas Negatives? Negativ. Klingt für jemand das Wort positiv? Scham? Nee, oder? Scham ist etwas, was man eigentlich ablegen sollte. Aber wisst ihr, ihr alle schämt euch. Weil niemand von euch ist nackt hier. Und es ist etwas Gutes. Es ist gut, dass die Toiletten abgeschlossen sind und nicht öffentlich jeder euch zuschaut, wie ihr das Geschäft verrichtet. Da ist eine gute Scham dahinter. Und Kinder lernen von früh auf, und ihnen sollte es beigebracht zu werden, was schamhaft ist und was nicht. Was sich gehört und was sich nicht gehört. Scham ist nicht etwas Negatives, was wir weglegen sollten. Das ist eine Botschaft, die wir seit 60 Jahren hören. Nämlich seit der sexuellen Revolution. Das Scham ist etwas, was abgelegt gehört. Aber das stimmt absolut nicht. Scham gehört zu unserer Natur, zu uns Menschen heute absolut dazu. Warum? Der Sündenfall. 1. Mose 3, Vers 10. Adam sagt, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin. Und ich versteckte mich. Nacktheit ist beschämenswert seit dem Sündenfall. Seit dem Sündenfall ist uns bewusst, dass wir vor Gott gesündigt haben. Das Gefühl der Nacktheit, das Bewusstsein war erst, nachdem er gegen Gott gesündigt hat. Ich verstehe das Thema noch nicht im ganzen großen Ganzen, wie die Theologie der Kleidung wirklich funktioniert und ich würde mich gerne zu mehr belesen, aber einfach ein paar kurze Gedanken. Zu verstehen, dass man nackt ist, seit dem Sündenfall gehört zum Menschen dazu. Und es ist gut, dass wir verstehen, dass wir nackt sind und uns bekleiden wollen. Adam und Eva haben sich Gurtenschütze gemacht, also aus diesen aus Blättern, um ihre Nacktheit zu bedecken. Hat Gott gesagt so, nee, Leute, was macht ihr denn? Ich habe euch doch nicht so gemacht. Nehmt die Dinge ab. Oder was hat er gesagt? Wer kennt 1. Mose? Was hat er gemacht? Er hat ihm Kleidung gegeben. Man kann behaupten, vom Wort her war es nicht nur ein Lederschutz, sondern tatsächlich von oben bis unten, er die Kleidung gegeben hat. Gott hat Kleidung gegeben den Menschen. Gott sieht es als angemessen an, dass wir Kleidung tragen. Also, das heißt, jeden Morgen, wo du deine Kleidung anziehst, ist eine Erinnerung. Adam und Eva haben gesündigt, ich auch. Wir sind Sünder vor Gott. Und das zeigt sich in unseren Beziehungen zueinander. Dass wir, Gott hat uns nackt geschaffen, wir müssen uns bekleiden, weil es Scham in den Beziehungen gibt. Und jetzt die große Frage, wird es im Himmel wieder keine Kleidung geben? Oder werden wir im Himmel Kleidung haben? Hm? Oh, doch, es steht. Ja. Was steht da?
Ich weiß es nicht, aber ich denke mal, es ist nackt.
Echt?
Ja.
Hat jemand die Bibelstelle dazu? Ich dachte, das wäre klar. Warte, ich guck mal. Ja. Ja, irgendwas habe ich auch so gelesen. Offenbarung 6, Vers 11. Oder nee, komm, 7, Vers 9. 7, Vers 9 ist besser. Gibt es Leute ohne Bibel, die es... Ja, komm, ihr könnt es zuhören. Offenbarung 7, Vers 9. Kann das jemand vorlesen?
Und nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen.
Und es wird mehrmals erwähnt, also in Offenbarung 6, Vers, was war das da, irgendwo stand es auch, das hier mit Vers 11. Und Vers 13 wird betont, wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind und woher sind sie gekommen? Das heißt, im Himmel werden wir auch Kleidung haben. Warum? Warum wird das notwendig sein? Wovon sprechen die weißen Kleider?
Reinheit.
Hm? Reinheit. Ja, Reinheit. Wie sind wir dann rein geworden? Wie sind unsere Kleider rein geworden?
Durchs Waschen.
Durchs Waschen, durch, was? Jesu, Blut und Sterben für uns. Wir werden im Himmel Kleider tragen, weil es uns jeden Tag, den es im Himmel geben wird, ich weiß nicht, wie der aussehen wird, wir uns daran erinnern werden, wir sind reingewaschen durch das Blut Jesu. Wir haben unsere Unschuld verloren. Wir haben uns mit Scham und Schande beladen, aber Christus ist für unsere Stelle gestorben. Also Kleidung hat eine große Wendung auch in der Geschichte der Bibel. Seit dem Sündenfall müssen wir Kleidung tragen, weil wir uns beschämt haben, weil wir in einen Zustand der Schande gekommen sind. Im Himmel wird die Kleidung nicht ersetzt, sondern wird er nicht weggemacht, sondern ersetzt. Einfach, es ist positiv und es ist gut, Kleidung zu tragen. Ich hoffe, ihr seid davon überzeugt. Ich wollte nur sagen, dass es biblisch ist. Das Thema der Nacktheit kommt in der Bibel trotzdem immer wieder vor. Und es ist interessant, zum Beispiel eine Stelle zu beobachten aus 3. Mose, 18, Vers 6 bis 7. 3. Mose 18, Vers 6 bis 7. Dort geht es um den Heiligkeitskodex, nennt man den. Das sind ganz viele Anweisungen, wie wir heilig leben sollen. Also das Volk Israel. Aber lass uns eine Sache beobachten. 3. Mose 18. Niemand soll sich irgendeiner seiner Blutsverwandten nahen, um ihre Scham zu entblößen. Ich bin der Herr. Was heißt das? ihre Scham zu entblößen. Das ist eine sehr wortwörtliche Übersetzung. Scham, das ist sozusagen die schamhaften Teile unseres Körpers, entblößen, offen zeigen. Du sollst die Scham deines Vaters und die Scham deiner Mutter nicht entblößen. Es ist deine Mutter. Du sollst ihre Scham nicht entblößen. Das wird mehrmals erwähnt. Aber wovon redet es hier? Nur nackt sehen? Oder etwas mehr? Was denkt ihr? Was sind die Gebote des Verbotes da? Genau, es geht um sexuelle Beziehungen. Es werden sexuelle Beziehungen hier verboten. Und wenn ihr ein bisschen weiter unten schaut, heißt es, gibt es auch andere Worte. Dort heißt es, du sollst nicht bei jemandem liegen. Zum Beispiel beim Tier oder Mann beim Mann. Da wird die Formulierung direkt verwendet von sexueller Beziehung. Und trotzdem ist hier, spricht es auch über sexuelle Beziehungen, aber geht sogar einen Schritt vorher. Wie fängt nämlich eine sexuelle Beziehung an? Durch das Entblößen. Also in diesem Kontext müssen wir uns bewusst sein, dass das Entblößen ein Schritt Richtung sexuelle Beziehung ist. Und das wird sogar hier sozusagen schon dieser Schritt dahin wird verboten. Ergibt das Sinn?
Was heißt Blutsverwandt? Okay, weiter.
Also es geht hier um Thema Inzest. Und danach wird es erklärt, wie das genau aussieht, wer die Blutsverwandten sind. Mutter, Dings da, Co.
Ist es immer in Bezug auf also das Weitere?
Was?
Das Sexuelle?
Scham entblößen?
Ich erinnere mich einfach an die Geschichte mit Noah, als sein Sohn ihn entblößt hatte. Da ging es doch nicht um das Sexuelle.
Genau. Ich hoffe sehr, dass es da nicht um das Sexuelle ging. Nee, also es könnte gut sein. Ich glaube, es gibt einige, die das auslegen. Ich denke nicht, dass es da ging. Aber hier in dem Kontext, wenn man es einfach weiterliest, geht es um sexuelle Beziehungen. Und ich denke, hier vom Kontext wird es deutlich, dass es um diese sexuelle Beziehung geht. Und interessanterweise, wenn du alle, keine Ahnung, Hoffnung für alle, neues Leben, irgendwelche diese Übersetzungen, die ein bisschen mehr auslegend sind, verwendest, die sagen, die sprechen nicht über Scham entblößen, sondern sagen, du sollst nicht mit denen schlafen. Also fast alle übersetzen so und verstehen das auch so.
Ja, ich sehe ja nicht, dass bei Noah, er hat sich selbst entblößt.
Ach so, ja, zum Beispiel.
Ja, also deswegen kann es dann gar nicht stimmen.
Ja, ich glaube, es gibt heute im Leto, die in die Richtung gehen. Bin mir nicht ganz sicher. Okay. So haben wir jetzt so ein bisschen eine kleine kurze Theologie von Gott hat uns nackt geschaffen, wir haben gesündigt, Nacktheit, Entblößung, Sexualität gehören irgendwie zusammen und es ist gut, sich die Schamhaftigkeit zu behalten. Und interessanterweise gibt es eine Bibelstelle im Neuen Testament, die das Thema aufgreift, natürlich in einem viel größeren Rahmen, nicht nur über, dass wir uns nicht nackt zeigen sollen, das war selbstverständlich. Ah, warte, doch, noch eine Stelle vorher. Johannes 21, Vers 7. Kann jemand hier aufschlagen? Ah, nee, warte. Doch, 21, Vers 7. Kann das jemand vorlesen? Hat jemand eine Elberfelder Bibel oder so? Na gut, dann auch. 21, Vers 7. Johannes. Johannes 21, Vers 7.
Sagt jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt und warf sich in den See.
Uff. Also Simon Petrus ist da am Arbeiten und dann hört es, dass es Jesus ist und dann zieht er sich das Obergewand an. Und die Elberfelder sagt, er war nackt. Was sagt ein Schlachter?
Schlachter sagt untergewandt, aber das Kommentar steht bei mir, dass Blutung bereits das ist schon als nackt.
Er war nur im Untergewand. Und das Wort, das da verwendet wird, ist Gymneo. Und da erinnert ihr euch an die Gymnia, ich weiß nicht, wie ihr das richtig, wo die Sporthallen im Griechenland, die Sporthallen, wie waren die Männer da gekleidet? Genau, so haben sie Sport gemacht. Das ist teilweise heute auch im Sport, Fitness, ist fast ähnlich. Sie waren nicht bekleidet. Das ist dasselbe Wort, das hier verwendet wird. Die Elbefelder sagt nackt, die Schlachter sagt, naja, es ist ein bisschen unverständlich für uns, weil wenn wir jemand sagen, er ist nackt, denken wir wirklich blitzeblank, also so wie aus dem Babybauch gekommen ist. Aber die Schlachter sagt, denn er war nur im Untergewand. Zur damaligen Zeit hattest du ein Obergewand und ein Untergewand. Und wenn du im Untergewand warst, warst du schon praktisch nackt. Für Petrus war es zu dem Augenblick, wo er dann wahrscheinlich die Netze und was weiß ich damit beschäftigt war, vollkommen angemessen, dass er sozusagen nur im Untergewand war. Es war unangemessen, sozusagen mit anderen Leuten so, da kommt jemand, dass du dich mit ihnen so triffst. Könnte man sagen, er war im Nachthemd, vielleicht so heute. Also ein bisschen die Vorstellung, sein langes Nachthemd und ist da am Sachen machen und dann kommt jemand, dann ziehst du dir was an und sagst, ha, hallo, herzlich willkommen, schön, dass du noch um 21 Uhr vorbeischaust, lass uns noch einen Tee trinken. So in die Richtung. Also wir müssen verstehen, wenn die Bibel auch von Nacktheit redet und diesem ganzen Konzept, war es auch verständlich, es geht nicht nur wirklich um blitzeblank nackt, sondern angemessene Kleidung für den Kontext. Für Petrus war es angemessen, wenn er da alleine seine Netze geflickt hat und was weiß ich.
Was?
Nee, ich glaube, für die beiden war es okay, wenn zwei Männer da dann zwar arbeiten. Weiß nicht so. Ja. Also ich bin mir jetzt nicht genau sicher, wie das Ganze aussah, aber nur so, es gibt auch dieses Konzept, das angemessene Kleidung. Ergibt das Sinn? Cool.
Das heißt, Sauna mit Männern ist dann auch so.
Ich habe auch über Sauna nachgedacht.
Ja, ist dann auch.
Gut. Die Frauen und ihre Kleidung werden besonders in der Bibel angesprochen. Männerkleidung nicht so sehr, wie sie sich kleiden sollen. Bei Frauen ist es ein größeres Thema. Warum? Weil Frauen schön sind. Männer sind sowieso nicht schön, da können sie auch durch ihre Kleidung nicht groß rausmachen. Bei Frauen ist eine Schönheit etwas, was sie hervorsticht. Und dann ist die Frage der Kleidung. 1. Timotheus 2, Vers 9. Ich will diese Stelle durchgehen. Ein paar Worte mit euch anschauen und dann ein paar Anwendungen rausziehen. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbaren Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haareflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung. Dann gibt es da so ein paar Worte wie ehrbaren Anstand, Schamhaftigkeit und Zucht. Ich weiß nicht, wie es bei euch manchmal ist. Manchmal liest du die Worte und denkst so, ja, ich habe keine Ahnung, was sie bedeuten. Oder? Was ist eine Schamhaftigkeit? Was ist Zucht? Wie kann man sich mit Zucht kleiden? Okay, komm. Ich wollte euch ein bisschen Geschmack drauf machen, dass man dieses Wort anschaut. Ehrbarer Anstand bedeutet so viel wie, ich mache mir hier kleiner machen, geordnet. Frauen sollen sich kleiden, geordnet kleiden. Vielleicht kann man ein bisschen größer machen hier, dann sieht man das. Frauen sollen sich geordnet kleiden. Es bedeutet so viel wie würdig. Das Gegenteil davon wäre schluddrig, so, ich weiß nicht, was ich draußen auf der Straße gefunden habe, habe ich irgendwie angezogen und ich sehe aus, als hätte ich gegen Bären gekämpft und jetzt bin ich da, hallo. So sollten sich nicht Frauen kleiden. Angemessen, schön, würdig, geordnet. Gehört auch dazu. Also Paulus muss auch diesen Aspekt betonen. Geordnet, ehrbar. Ergibt das Sinn, das Wort? Dann gibt es dann das nächste Wort, Anstand. Ja.
Ist das bei Männern auch so?
Ich denke sehr besonders. Also ich weiß nicht, warum die Bibel das... Ja, es gibt die Momente.
Kämpfen wir gegen die Geister nicht. Vielleicht ist er viel stärker.
Was meinst du, zu lange geschlafen oder was?
Nee, ich habe den geistlichen Mächte.
Ja, ich zu lange geschlafen und dann keine Ahnung von... Ja, manchmal ist es eher das Problem, dass die anderen Sachen, als dass man so lange gebetet hat. Gut, zurück. Dann ist das nächste Wort Anstand und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum die Schlacht das mit Anstand übersetzt. Es geht um das Äußere. Also das Wort bedeutet eigentlich so viel wie ein langes Gewand. Langes Gewand. Ich denke, sie versuchen die Worte hier so ein bisschen zusammenzubringen. Es geht um Kleidung. Also ehrbare Kleidung, anständige Kleidung sollen sich kleiden. Ergibt das Sinn? Und dann sind da noch zwei Worte. Mit Schamhaftigkeit. Schamhaftigkeit. Bei wem steht das auf der Prioritätenliste, wie ich meine Kleidung aussuche? Schamhaftigkeit. Ist das die Kleidung schamhaft? Ja, echt? Mhm. Denkst du über das Wort Schamhaftigkeit nach?
Ich denke darüber nach, dass es nicht offen ist.
Okay. Also es ist ein Gefühl des Schams, was eigentlich hier benutzt wird. Das ist vielleicht irgendwo so ein bisschen das, die Definition von keusch, was wir haben. Keusch ist so das, Scham hindert uns, gewisse Sachen zu tun. Weil ich mich schäme, tue ich das nicht. Und das ist der Aspekt. Ich begrenze mich, weil es beschämend wäre, das Gegenteil davon zu tun. Ergibt das Sinn? Und Zucht bedeutet eigentlich so viel wie Selbstbeherrschung. Oftmals wird es im sexuellen Sinne verwendet, also um sexuelle Beherrschung, Selbstbeherrschung. Und ich denke, hier in diesem Kontext würde tatsächlich, glaube ich, sexuelle Selbstbeherrschung ziemlich gut passen. Ich glaube, im gröberen Sinne auch. Okay, warte, ich muss mal Selbstbeherrschung hier hinschreiben. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Ja. Also, Kleidung soll geordnet sein. Geordnete Kleidung, also ein langes Gewand, das geordnet ist. Mit einem Gefühl des Schams oder, was habe ich noch geschrieben, ein Sinn für Anstand und Selbstbeherrschung. Das ist sozusagen die Aufforderung von Paulus an, wie Kleidung aussehen soll. Und wenn ich jetzt das Wort Keuschheit definieren würde, neu definieren würde, ich glaube, der Duden sagt für Keuschheit so viel wie sexuell enthaltsam. Das ist so einfach das Wort, das heute, wenn wir von keusch reden, heißt es sexuell enthaltsam. Das heißt, eine Frau oder ein Mann, der keinen sexuellen Kontakt haben zu irgendjemand. Ich würde das ein bisschen umdefinieren wollen. Ich weiß nicht, ob ich es darf oder nicht. Aber ich würde es wie folgt definieren. Sexuelle Keuschheit, biblische Keuschheit, ist nicht nur, ich mache gar nichts, sondern angemessenes Zurückhalten in drei Aspekten. In verlockenden Worten, erregenden Berührungen, reizvollen Einblicken. Beim ersten geht es darum, wie kommuniziere ich? Man kann unkeusch sein in dem, wie man redet. Flirten, unangemessen, nicht passend. Nachrichten, die vollkommen unangemessen sind. Das ist auch unkeusch. Berührungen können auch unkeusch sein. Ich rede nicht vom Händeschütteln, sondern ich rede von zu nah, zu lange kuscheln, welcher Form auch immer. Es gibt Momente, wo es angemessen ist, für einen Ehepartner zum Beispiel. Aber es gibt auch, wo es nicht angemessen ist. Das wäre, wo man sich zurückhalten muss. Und das dritte ist die reizvolle Einblicke. Das heißt, man kleidet sich so oder ist nicht nur so gekleidet, sondern es ist oftmals die Kleidung in Bewegung, die das manchmal die Probleme bereitet. Versteht ihr, was ich meine? Wenn man sich beugt, wenn man sich hinsetzt, wenn man was macht, das sind dann die Einblicke passieren. Und Keuschheit ist darauf bedacht, sich darin zurückzuhalten. So, das wäre eine Definition. Ergibt das Sinn? Kommt ihr mit? Okay. Und das ist ein biblisches Gebot. Die Frage ist, wie sieht das jetzt praktisch aus? Wie sieht das praktisch aus? Gibt es Fragen? Achso. Ich kann auch die PDF in die Gruppe schicken. Der zweite Punkt, den wir bedenken müssen, ist Ja, Bibel sagt, Nacktheit, Schamhaftigkeit, Grenzen. Die Frage ist, wie sieht denn das jetzt ganz praktisch aus? Wir haben schon über das Thema geredet, dass meine Kleidung nicht in erster Linie für mich ist, sondern für andere. Und die Tatsache ist, mit eurer Kleidung könnt ihr mehr aussagen, als manchmal will. Stell dir vor, du kaufst dir ein T-Shirt mit chinesischen Worten hier drauf. Irgendwas chinesisch draufgeschrieben. Du weißt nicht was. Du gehst nach China und du kriegst nur böse Blicke. Du wirst angespuckt. Was könnte es sein? Was würdest du denken, wenn deine liebevollen Worte da draufstehen? Vielleicht auch nicht. Hast du es bewusst gemacht? Einerseits, nein, du wusstest ja nicht, was da draufsteht. Aber andererseits, es war deine Verantwortung, dich zu informieren, was auf diesem chinesischen T-Shirt steht, wenn du nach China fliegst. Also, das sind deine Kleidung. Du hast sie an. Du wirst den Ärger dafür abbekommen, was damit passiert. Und so ist es auch mit Kleidung. Du kannst sagen, ich habe das gar nicht gemeint oder gewollt und dennoch ist es deine Verantwortung, was mit der Kleidung passiert, die du anhast und was es erzeugt beim Gegenüber. Ergibt das Sinn? Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Okay. Das Problem bei Männern sind die Augen. Ich weiß nicht, ob Frauen euch das bewusst ist. Das Problem von Männern sind ihre Augen. Wenn es jetzt irgendwo hinzuschauen ist, muss ein guter christlicher Mann sich immer wieder zurufen, Augen geradeaus, Soldat, Augen geradeaus. Hiob, ein alttestamentlicher Heiliger. Ich weiß nicht, wie viele Probleme sie da mit Mini-Röcken hatten. Ich glaube eher weniger, aber dennoch muss er zu sich sagen, ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Augen. Ups. Dass ich ja nicht begehrlich auf eine junge Frau blickte. Und es geht tatsächlich um Augen. Männer sind visuell von ihrer sexuellen Erregung. Das ist, worum das Ganze läuft. Und das ist Realität. Ich will damit nicht sagen, dass Männer eine Entschuldigung haben, wenn Frauen sich unkeusch kleiden und wenn ihre Blicke dahin gelockt werden. Das ist gar nicht, was ich sagen will. In Römer 2, Vers 6 steht, Gott wird jedem vergelten nach seinen Werken. Männer sind verantwortlich für das, was sie mit ihren Augen tun. Und dennoch sind wir hier zusammen. Wir sind zusammen im selben Boot. Warum solltest du es deinem Bruder im Glauben schwerer machen, als er es hat? Durch das, wie du dich kleidest. Wenn es etwas für ihn ist, wo er extrem versucht ist und immer wieder weggucken muss, warum würdest du das machen? Ja, er ist es, der die Sünde begeht. Er ist es, der dafür bestraft werden wird. Und dennoch ist das Thema Kleidung eine soziale, eine gemeinschaftliche Frage, die wir zusammen meistern haben. Andererseits, von Richtung der Frauen, heißt es in Sprüche 7, Vers 10, siehe, da lief ihm eine Frau entgegen, in Hurenkleidung und mit arglistigem Herzen. Es gibt so etwas wie Hurenkleidung. Deine Art und Weise, wie du dich kleidest, hat eine Botschaft. Und deine Körperteile zu präsentieren, kann die Botschaft herausrufen. Schau her, ich bin verfügbar. Schau her, nimm und genieß. Und das war in diesem Fall so. Du kannst vielleicht sagen, aber ich habe es gar nicht so gemeint. Chinesisches T-Shirt. Kannst es vielleicht nicht gemeint haben, aber du hättest dir es denken können, was produziert ist. In diesem Fall war es ziemlich bewusst, was sie gemacht hat. Die Frau, die ihm entgegenlief in Hurenkleidung mit arglistigen Herzen. Da war es offensichtlich. Ich glaube, wir haben das Problem, ich weiß nicht, wer das Thema Gesellschaft vorhin erwähnt hatte, dass wir manchmal gewöhnt sind. Ja, dass jeder kleidet sich doch so, dass wir gar nicht verstehen, dass das Hurenkleidung ist. Was denkt ihr dazu? Gibt es Fragen zu diesem Thema? Und ich hätte jetzt eine Aufgabe an die Männer, dass sie ehrlich sind.
Ganz gut.
Ja.
Damals gab es einen Unterschied zwischen normaler Kleidung und du wolltest das, was Hurenkleidung ist.
Genau. Ja, es war offensichtlich. Es war offensichtlich. Ja.
Heutzutage ist es ja
nicht so offensichtlich, genau.
Offensichtlich, oder? Also
was war damals der Unterschied?
Gute Frage, auf jeden Fall leichter.
Ich habe mich nur gefragt, wie viel leichter? Also im Sinne von, ist das ein Viertel von meinem Ding? Also in dem Sinne.
Bestimmt war der Knöchel zu sehen. Also, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir können auch keine Antwort geben, weil dann es keine Bilder und Fotos davon gab, die auf Instagram hochgeladen wurden, wo man sagen konnte, ja, so und so. Gibt es nicht?
Ja, nicht, dass sie entblößte Kleidung trug, sondern Hurenkleidung. Das heißt, man konnte schon verstehen, alle Kleidung, die Huren trugen, hatten etwas Ähnliches.
Und sie waren, also...
Und nicht die Knöchel oder die Knie, ja. Die Schultern.
Es war bestimmt kein Clownanzug. Also, Kleidung hat eine Botschaft. Du trägst Militärkleidung mit Tarnfarben, weil du verschwinden willst, dass du nicht gesehen wirst. Wenn du Reize produzieren willst bei deinem Klientel, dann trägst du etwas, was präsentiert, was betont, was die Augen von hier oben, hier unten und hier weiter runter lenken. Das ist das ganze Ziel. Ja, es war besondere Kleidung, vielleicht von der Farbe her, weiß nicht, kann mir gut vorstellen, dass es auch damit was zu tun hatte. Man wusste ganz genau, die ist eine Hure. Aber ich denke, es war auch sozusagen vom Formfaktor, gehört auf jeden Fall dazu. Also es ist nicht nur besondere Kleidung so, sondern auch vom Formfaktor auf jeden Fall. Und es gibt andere Stellen, die sozusagen von anderen Aspekten der Kleidung reden, in Hesekiel und Jeremia, wo es noch entkleidet heißt, wo es auf Huren bezogen. Also, auf jeden Fall leicht fertiger. Okay, vielleicht noch ein Aspekt. Normen und Standards. Normen. Standards. Ja. Gibt es da Fragen zu klären? Vielleicht können wir sie gemeinsam?
Nein.
Okay. Ja, vielleicht irgendwie so Wortdefinition oder so. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr so manchmal eine Ausrede hatte. Oh, aber die Ureinwohner im Regenwald in Brasilien, die tragen aber nur dies und das. Warum sollte es für uns anders sein? Hat jemand mal das Argument bei sich gedacht? Okay, na gut, dann muss ich ja nicht überreden.
Doch schon, ich habe eine Frage dazu.
Ah ja, okay.
Weil ich meine, zum Beispiel damals in England, wenn eine Frau ihren Handschuh ausgezogen hat oder wenn man kurz ihren Knöchel gesehen hat, war das schon, boah, oha, sie nicht verführt oder keine Ahnung was. Und heute ist es ja nicht mehr so krass. Also ich hoffe auf jeden Fall sehr, 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 sehr stark, dass Männer kein Problem mit Knöcheln haben heutzutage. Aber woran liegt das? Also liegt das an der Zeit? Hat das schon was mit Gesellschaft zu tun, weil sich das ja schon verändert hat? Oder würdest du sagen, Männer damals wie heute haben ein Problem mit Knöcheln zum Beispiel?
Das hätte ich rein sollen in meine Umfrage machen. Ja, soziale Aspekte spielen auf jeden Fall mit herein. In eine und als auch in die andere Richtung. Also das viktorianische England war natürlich sehr streng darauf bedacht von der Kleidung Länge. Und ich glaube, es war nicht der Knöchel an sich, der so extrem war, sondern das ist der Standard. Und wenn vom Standard abgewichen ist, sagst du etwas damit. Ich weiß nicht, heutzutage ist der Standard auf Arbeitsstellen, dass du kommst, wie du sonst zu deinem Fußballspiel gehen würdest und weiß nicht. Es gibt keine Standardsregeln oftmals auf vielen Arbeitsstellen. Vor, weiß nicht, 40 Jahren war es noch ziemlich klar, du kamst mit Krawatte und allem drum und dran. Und durch eine Abweichung, wenn du anders gekommen bist, hat es eine Botschaft gegeben. Nee, ich rebelliere gegen die Ordnung. Also das war auf jeden Fall dieser Aspekt, denke ich, kommt im viktorianischen England dazu. Und ja, wir können keine Liste machen. So, so, so. Wir müssen aber tatsächlich das Umfeld beachten, in dem wir sind, aber nicht sagen, dass das Umfeld die letztendliche Norm ist. Wir müssen als Christen uns Gedanken machen, was ist angemessen und was ist gut. Was, vor allem für euch die Frauen, Frage wäre, wie kleide ich mich so, dass wenn der Mann mich sieht, dass er mit mir reden kann? Also wirklich reden kann. Und ich kann ehrlich sagen, immer, es gab nicht selten die Momente, wo es eine Frau war und ich hätte mit ihr reden sollen über irgendein Thema und ich habe mich gefürchtet, dahin zu gehen. Ich habe gesehen, wie sie gekleidet ist und ich wollte mit ihr nicht reden. Weil es war für mich unangenehm, wo ich mit ihr dann irgendwas, also irgendwas muss ich anfragen, irgendwas sagen. Es war für mich vollkommen unangenehm. Und das ist, was ihr nicht erreichen wollt, mit dem ihr euch kleidet, dass die Männer stramm stehen müssen. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man vor Augen haben muss. Wie kleide ich mich, dass ein Mann mit mir vernünftig reden kann, ohne abgelenkt zu sein? Ich hatte auch beim Kommunikationsunterricht gelernt, dass selbst Gestiken sozusagen Aufmerksamkeit in andere Richtungen lenken kann. Es war so interessant, wir hatten so eine Riesenrunde gemacht, alle Männer standen da und er hat gesagt, stellt euch hin in die Runde. Und die einen standen so, die anderen standen so, die anderen standen so, die anderen standen so. Und es war interessant, und er hat gesagt, geht jetzt mal rum und guckt mal, wo euer Blick hingelenkt wird. Bei den Männern, die da so standen, du guckst sie an und du guckst natürlich nach unten. Und es war so interessant für mich, also für mich selbst, ich gucke durch die Runde, also einfach nur durch die Handform, wie man stand, lenkt es deinen Blick. Der Adam und Eva. Ja genau, der Adam und Eva, und das ist der Reverse Adam und Eva. Das ist der Model. Was war denn das? Irgendwas war das, der Türsteher, das war der Türsteher. Und interessanterweise, wenn, dann hat er uns gesagt, wie wir stehen sollen, also Beckenbreit, Arme runter. Und er hat gesagt, jetzt stehen alle so, locker entspannt, und geht jetzt nochmal durch die Runde, schaut einander an. Und es war interessant, ich habe immer in die Augen geschaut. Wo die Leute so standen, war das immer der Blick nach oben gelenkt. Einfach dorthin, wo man, wenn man kommuniziert, schaut man in die Augen. Hoffentlich. Hoffentlich schaut ja nicht jemand auf die Brust oder auf die Fingernägel, während ich mit ihm redet. Das wäre nicht angemessen. Gut, jetzt möchte ich, dass ihr eure Handys rausholt. Nur die Männer, die Frauen nicht. Nur die Männer. Voll ausgegrenzt. Ich habe ein paar Fragen an euch. Ich möchte, dass ihr ehrlich seid. nee, doch, Männer, oder? Das war eine Live-Sitzung, Lehrer. Ich kenne mich noch nicht so gut damit aus, aber ich hoffe, das klappt. Weitermachen? Wieso weitermachen? So. QR-Code oder joinmyquiz.com und diese Nummer. Ich bitte euch Männer nur daran teilzunehmen. Kommt, Jungs, habt ihr ja nichts hinten? Keine Geräte? Ich brauche eure Stimmen. Du hast kein Internet? Es gibt WLAN hier. Jetzige Gast. Es ist kostenlos. Es ist ohne Passwort, ohne nichts. Doch, ihr habt doch alle ein Handy. Was? Joinmyquiz.com 498-803. Ja, genau. So, Mango McMurphy ist da, Akai Kaspian. Also ich weiß wirklich nicht, wer ihr seid, wo ihr die Antworten gibt. Ich glaube, ich kann dann sehen, welcher der Artichocke, was sie angegeben hat, aber... Hm? Ich glaube, das wird nicht geteilt da. Und bei iPhones werden sie randomisiert, also macht ihr keine Sorgen. Wer ist Gandalf? Wer ist Gandalf? Ja, sag doch, so, sind alle Männer drin? Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Achso, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Männer müssen sein. Hat jemand kein Handy? Nathaniel, du hast kein Handy. Ach, du hast eins. Ach, du wolltest einfach nur nicht teilnehmen? Oh, ey, ich bin schockiert. So, sind alle drin? Nee, ich mach dabei wenig. Will nicht? Kein WLAN? ECG, Gast? Ja, ich bin drin, aber ich mach nicht. Dann kriegst du um eins.
Siehst du denn die Antworten
später? Gute Frage. Okay, ich verspreche euch, ich gucke mir die Antworten nicht an, sondern ich lösche sie so schnell ich kann. Weil die sind auch, glaube ich, gar nicht so. So, 11, einer fehlt noch, oder? Achso. Also, okay, wir können starten. Keine Musik. Wie ablenkend sind für dich niedrige Hüfthosen? Die Hüfte, die Hosen, die hier nicht, also die niedrig, Hosen, low waist. Ist okay. Na gut, dann tief, wo dann immer wieder was siehst zwischen hier, zwischen links da. Oh! Machen wir neu starten. Niedrige Hüfthosen. Ich habe keine Ahnung, also es war in meiner Liste drin. Was? Ja, ein bisschen. Kommen aber noch Sachen dazu oder nicht jetzt? Okay. Jetzt, Ladies, hört zu. Niedrige Hüfthosen. Drei sagen extrem, zwei, drei sagen sehr, vier sagen ein bisschen, zwei sagen gar nicht. Ja, gut, nächste Frage. Wie ablenkt sind für dich gezeigte Teile, aka Bauchnabel sehen? Bauchfrei. Pff, das sind Begriffe. Ich auch, ja, ist schon mit Diepel übersetzt. Come on. Bauchnabel. Okay. Drei sagen extrem, drei sagen sehr, zwei sagen ein bisschen, vier sagen gar nicht. Nackte Schultern, das heißt sozusagen nicht nur bis hier, sondern hier sozusagen alles frei. Also das heißt so getragen. Doch. Das ist Schulter. Das ist Schulter. Die ganze Schulter hier zu sehen. Okay, fünf sagen extrem, einer sagt sehr, drei sagen ein bisschen, drei sagen gar nicht. Nächste Frage. Ey, Ladies, ihr müsst besonders gut zuhören, ja? Das sind Infos für euch. Dekolleté, aka Ausschnitt. Hier, also das.
Christian,
So, Jungs, beruhigt euch. 10 sagen extrem, einer sagt gar nicht. Nächste Frage. Enge, figurbetonte Oberteile. Eng, ja. Okay. 8 sagen extrem. 2 sagen sehr, einer sagt bisschen, einer sagt gar nicht. Wie heißt es? Yoga Pants? Yoga Pants. Nein. Das sind diese, die Strumpf, fast eine blickdichte Strumpfhose gefühlt. Leggings. Oder?
Was?
Das ist
nicht diese Hippie-Sachen?
Nein, die sind extrem eng.
Aber blickdicht oder nicht blickdicht?
Sind doch blickdicht, oder? Hoffe ich.
Gar nicht.
Weil Strumpfhosen sind nicht blickdicht.
Doch, eigentlich schon.
Okay, okay, na gut, extrem paar ist sehr, gar nicht 2. Ja, wahrscheinlich. Das ist so viel. Enge Hosen im Allgemeinen. So schöne, enge, wo man alles sieht. Das war jetzt nicht bewertend, sondern schön enge. Nicht schöne enge, sondern schön enge. Extrem enge, so. Okay, ist auch sehr eindeutig. 8 extrem, 2 sehr, einer bisschen, einer gar nicht. Nächste Frage. Zu hoher Rockschlitz. Rock. Ja, guck mal, das gibt, wenn das hier, und Bekannung, also, es gibt immer ein klar, ich weiß nicht, was normal ist da, aber zu hoch. Oh, krass. Der gar nicht hat sich geändert.
Und er meldet sich nicht mehr,
weil Leute sagen nichts mehr. Achso. Okay, ihr seht, es ist auch ziemlich eindeutig in diesem Bereich. Habe ich noch Fragen? Oh, noch 9 von 11, ja, jetzt ist Minirock. Du kannst darüber noch einen normalen Rock haben. Okay, ihr dürft zuhören. Minirock sehr ablenkend, extrem ablenkend, sehr gar nicht. Zu kurze Shorts.
Ich bin hier zu kurz. Hotpants.
Ich habe keine Ahnung von den Begriffen. Das sind Shorts, aber die sind zu kurz.
Hotpants.
Ich kenne Hotpatching. Das ist so wie Code beim laufenden Prozess zu ändern.
Das hört sich auch so an.
Oh, krass. Kurze Shorts.
Wobei ist so die zwischen kurze Shorts und Minirock?
Naja, Minirock ist ein Rock und das ist ein Short.
Aber
Von der Länge ist es gleich.
Ja, aber das waren voll die unterschiedlichen Antworten.
Was?
Die Antworten waren unterschiedlich.
Ach so, Bikini jetzt. Da bin ich echt gespannt. Krass. 10 sagen extrem, einer sagt sehr. Drei Leute haben sich gemeldet. Ja, was wollt ihr? Okay, jetzt dürfen die Jungs die Handys weglegen. Also wirklich weglegen. Achso, ja, stimmt, ich nehme es gleich. Aber die Mädels dürfen es rausholen. Ich nehme gleich. Ich will es jetzt auch gar nicht fragen. Ich habe nämlich andere Fragen für Sie. Nee. Was? Weiblich. Das sind andere Fragen, also. Was? Achso. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du mitmachen würdest. Also ich wäre einer, in deinem Alter wäre ich einer, der... So, wie viele sind wir schon? 13? Oh, warte. Ja, will noch jemand dazu joinen? Hat jemand noch nicht? Warte, kann ich das? Hier, guck mal, hier ist der Code. Rechtschreibfehler, das könnt ihr gerne mir verzeihen. Ja, gleich. Ja, wir müssen eine Frage wiederholen. Ja. Ich glaube, ich kann das irgendwo. Früher gab es Kahoot, aber die sind jetzt bezahlt für über 10. Das war ein bisschen zu teuer. So, sind alle drin? Geht's nicht? Achso. ECG-Gast? WLAN. Kennt ihr das Wort sexy nicht?
Alle benutzen das aber.
Ja, beantwortet so, wie du es, wenn ich dich fragen würde, wie du es beantworten würdest, so kannst du beantworten. Das Ziel ist, also vor den paar Fragen, ihr Männer dürft auch mal so ein bisschen hier zuhören, gucken, wie die Frauen antworten darauf. Wenn ihr ihnen die Frage stellen würdet, so würden sie die hoffentlich beantworten, wenn sie ehrlich wären. Sind alle drin? Noch nicht. Ich glaube, da sind die Letzten, die reinkommen. Okay. Neu starten. So. Versuchst du dich sexy zu kleiden? Was du auch darunter verstehst. Vielleicht. Ich würde, also ich verstehe darunter sexuell attraktiv. Sexuell anziehend. Okay. Sexuell anziehend. Zwei haben gesagt, ja oft. Niemand ab und zu, jemand selten. Und fünf gar nicht. Okay. Nächste Frage. Versuchst du dich so zu kleiden, dass Männer auf dich begehrlich schauen? Das heißt, dass sie dich schauen und sich über deine Körperteile erfreuen? Okay, ehrlich gesagt habe ich die Antwort nicht erwartet. Ich weiß es nicht, was ich erwartet habe, aber das, ich versuche das zu verarbeiten. Also, drei sagen ab und zu, vier sagen selten, acht sagen gar nicht. Nächste Frage. Versuchst du dich so zu kleiden, dass Männer auf dich schauen? Jetzt nicht im Sinne von, dass sie mich in Gedanken ausziehen, sondern dass sie einfach mich bemerken.
Also stilmäßig.
Genau, stilmäßig.
Dass man sagt, oh, du siehst heute cool aus.
Zum Beispiel.
Du siehst,
hast du falsch geklickt oder wie? Fünf haben gesagt ab und zu, sechs selten, vier gar nicht. Ja, seht ihr Männer hier? Also, hier sind zehn, hier sind fünf. Und oft, also Frauen kleiden sich eher für andere Frauen als für euch. Nur zur... Okay, nächste Frage. Haben dir deine Eltern dir Prinzipien zur Kleidung beigebracht? Also so mal Mama, Papa hingesetzt, gesagt, das... Genau, ja, das war die Frage, ob es gute oder schlechte Prinzip sind. Okay, 9 war klar. Also, ach nee, klare Prinzipien. Nicht ja klar, sondern ja klare. Na gut. Ich denke schon, sie wussten nicht, was die Eltern gesagt haben, die haben sie mit denen geredet, aber die waren irgendwie wahrscheinlich nicht abwesend. Nicht, ja, 3 nicht. Bin gespannt auf die nächste Frage. Ich weiß auch nicht mehr, was es war. Befolgst du diese Prinzipien? Ja, ganz, also voll wie deine Eltern gesagt, ein bisschen angepasst. Ich bin lockerer damit oder ich habe gar keine Prinzipien. Ja, gute Frage. Okay, Jungs, hört mal zu. Die versuchen schon befolgen. 9.
Das heißt ein bisschen.
Hast du schon mal eine Schwester angesprochen, dass sie sich unangemessen kleidet? Du hast gesagt, hey, du kannst doch nicht so hier zum Gottesdienst kommen, oder?
Immer wieder interessant.
Kannst du nicht mehr ändern? Geht es nicht ändern? Oh. Schaut mal. Fünf sprechen an. Ladies, ihr dürft zuhören. Fünf sprechen an, sechs noch nie. Also, es gibt auf jeden Fall was anzusprechen, sonst hätten die nicht gesagt, oder? Also, das heißt, jemand hat ein Anliegen dafür. Andere trauen sich's nicht. Andere sind so, ja, mal, aber es ist schwierig. Kann ich euch ermutigen, ehrlich mit euch miteinander zu sein, Ladies? Also es muss nicht beleidigend sein, sondern zu sagen, hey, ich weiß ganz genau, was es passieren wird. Okay.
Aber was, wenn noch nie heißt, dass einfach man den Kunden
sieht? Ach so, ja, das wäre auch, das ja, stimmt. Wie schwierig ist es für dich, angemessene keusche Kleidung zu finden? Sehr schwer, geht, ich weiß, wo ich suchen soll, oder easy peasy? Männer, habt ihr das gedacht?
Ja.
Timo, wusstest du das?
Nee, ich habe einen Einspruch einzuwenden. Einfach in die Jungsabteilung gehen, großen Hüften, Jeans, alles so gut.
Gibt es die Bibelstelle, dass Frauen nicht Männerkleidung tragen sollen?
Guck mal. Elf haben gesagt, es ist für sie sehr schwer. Jungs, hört mal zu. 11 Frauen haben gesagt, dass es für sie schwer ist, angemessene Kleidung zu finden. Eine geht, eine ich weiß, wo ich suchen soll. Die eine, die weiß, wo sie suchen soll, kann sie die Tipps an die anderen geben? Nee, einfach nur die Marke, die man kennt oder irgendwie den einen Shop oder... Also... Für zwei ist es easy. Hijabs24.com. Nee, es waren 7, glaube ich. Okay. Danke für eure Ehrlichkeit. Die Uhr ist auch ehrlich mit mir und sagt, die Zeit ist vorbei. Ich würde hier abschließen. Und vielleicht einen Teil 2 daraus noch machen. Gideon kommt genau pünktlich. Wisst ihr, es gibt ein Problem. Diejenigen von euch, die verstanden haben, dass es ein wichtiges Thema ist, werden sich wahrscheinlich heute und morgen zu viele Sorgen darum machen. Und vielleicht am Sonntag gar nicht zu kommen, weil sie nicht wissen, was sie anziehen sollen. Diejenigen, die ein Problem damit haben, die werden sich denken, ah, alles easy peasy, das macht doch alles gar keinen, ist doch alles super. Am liebsten würde ich meine Ermahnung euch irgendwie so, die sich zu viele Sorgen drum machen, würde ich sagen, danke, dass ihr euch vernünftig kleidet, macht euch keinen Stress drum. Die Bibel sagt trotzdem, ermutigt einander, aber macht dir jetzt nicht zu viel Stress drum. Es ist gut, wie du dich kleidest. Für die, die es nicht tun, würde ich sagen, du sprichst mehr, als du denkst damit. Deine Kleidung redet lauter als alles andere in deinem Leben. Und ich weiß nicht, ob dir bewusst bist, welches Wort da redet. Es kann sein, dass es dir bewusst ist. Ich will euch ermutigen, über diese zwei Umfragen nachzudenken. Also ihr Frauen, ihr habt gesehen, womit die Männer zu kämpfen haben. Das ist jetzt nicht eure Liste. Ich muss mich daran halten. Aber... Ich weiß nicht, ob ihr es bewusst ist, wie schwierig es für Männer teilweise ist, jetzt vor allem, wo es wärmer wird. Nicht, dass ihr mit ihnen Mitleid jetzt habt. Ihr braucht kein Mitleid mit denen haben. Aber vielleicht ein bisschen Gnade. Und zweitens, Männer, die Umfrage habt ihr auch gesehen. Bei den Frauen. Dass sie es nicht einfach haben, Sachen zu finden. Und was war noch so interessant bei der Umfrage? Ja, begehrlich klein, das habe ich nicht ganz verstanden. Also, ja? Das mit dem begehrlich kleiden. Also ich kleide mich so, dass Frauen, dass Männer mich begehrlich anschauen. Für mich wäre das eine Sünde. Also von meiner Definition, was das heißt. Wenn ich mich so kleide, dass andere Männer mich begehrlich anschauen, das ist die Definition von Hurenkleidung. Also ich weiß nicht, ob wir da einfach kommunikationsmäßig falsch waren oder es Überzeugungssache ist. Aber das ist, vielleicht können wir beim nächsten Mal ein bisschen mehr darüber reden, bewusst sich zu kleiden, dass Männer sich an deinen Körperteilen erfreuen und ihren Blick dort verweilen lassen und sich in Tagträumerei finden. Das ist, denke ich, bewusste Sünde, worüber man Buße tun sollte. Ich hoffe, dass das sozusagen die Umfrage jetzt, ich weiß nicht. Danke für eure Ehrlichkeit. Ich hoffe, dass die Umfrage euch geholfen hat. Mir hat sie auf jeden Fall geholfen, von euch zu hören, zu wissen. Und ich hoffe, ihr habt voneinander gehört. Und wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr gerne auf uns zukommen. Auf mich oder auf jemand anderen aus der Gemeinde, die ein bisschen älter sind. Von den Pastoren, Pastoren-Ehefrauen oder jemand, wo ihr vertraut. Einfach mit dem Thema ansprechen. Hey, was denkst du zu diesem und diesem Punkt? Redet auch miteinander darüber. Wenn ihr euch nicht traut, zu jemand anders zu gehen, redet miteinander. Das ist ein Thema, über das man reden darf und Meinung austauschen, ehrlich sein. Okay? Dann will ich noch zusammen mit uns beten und dann uns zur Gemeinschaft ermutigen. Herr, ich danke, dass du klar in deinem Wort bist. Ich bitte dich, Herr, dass du uns die Klarheit schaffst, wie das für unser Leben praktisch aussieht. Danke, dass wir uns anfangen durften, heute ein paar Gedanken zu diesem Thema zu machen. Bitte ich, Herr, dass wir dein Wort zu studieren, dass wir miteinander darüber reden. Hilf du, Herr, dass wir auch in diesem Thema nicht unweise sind, dass wir weltlich sind und nur so denken, wie die Welt denkt, sondern dass wir uns von deinem Wort leiten lassen. Danke dir, Herr, dass du auch schon viel, viel Gnade geschenkt hast. Danke dir, ja, dass du Veränderung schenkst, dass du überzeugte Herzen schenkst, die sich an dein Wort halten und dementsprechend auch wandeln. Dafür ist dir allein der Lob zu geben, weil du bist derjenige, der uns gerettet hat und uns verändert. Amen.